Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Denn kein anderer kam ihm gleich, denn er soff für Österreich.
Ich habe ihn trinken gesehen, der Mann kann das.
Anleitung zum Weinsaufen.
Alle müssen wir dann dieses Österreich glauben.
Bin dann irgendwie immer tiefer abgedriftet.
Und Edi Finger ist am Klo in Endlosschleife gelaufen.
Kornkompetenz.
Na, warte mal, du hast mir noch nicht die Exzesswerten gesehen.
Du bist ein wirklicher Genießer, ein Connoisseur.
Ein Connoisseur. Brillant, kann man sagen. Könnte ein verworfenes Riff für eine Metallica-Ballade sein.
Ja, und mit diesem ersten Joke sage ich Servus, lieber Thomas.
Servus, lieber Thomas.
Und Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleine Zeitung. Und heute ein zweites Mal Servus auch, liebe zuschauende Personen. Wir sind einerseits hier live im Styria Media Center im wunderbaren Skyroom. Draußen erstreckt sich Graz vor uns wie Tokio-Unterkante, habe ich mal gehört.
Ja, ja. Der Chefredakteur Patra hat gesagt, es ist Tokio praktisch. Und wir haben es geschaut und haben gedacht, ja. Also ich wollte immer nach Tokio, aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr.
Ja, denn das Gute liegt so nah, und gerade an diesem Nationalfeiertag wollen wir uns natürlich der österreichischen Seele widmen und all dem, was dieses Land so wunderbar macht, was es manchmal auch herausfordernd macht. Und ich habe mir da als roten Faden für die heutige Episode einige Bücher herausgesucht, die ein bisschen die Essenz dieses Landes, würde ich sagen, abgedruckt haben. Es geht da um nationale Mythen, um Ikonen, die wir in diesem Land haben. Es geht auch darum, dass ich mein Mikro ein bisschen höher stellen muss, damit man mich wieder besser hört. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen Missstand zu besprechen, der ein bisschen in Richtung Himmel stinkt. Gehen wir so?
Gehen wir so.
Florian, du wirst wieder dran.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
So, bevor wir in das erste Buch eintauchen, muss ich mich noch selbst einmal korrigieren. Du hast vor 2-3 Episoden erzählt, dass Leopold Figl ein begnadeter Trinker war, und ich habe dann dagegen gehalten und gesagt, na, ich glaube, der Julius Raab war das, weil ich kann mich tatsächlich noch an eine Karikatur in meinem Geschichtsbuch erinnern, wo eben gestanden ist, und jetzt noch einmal die Reblaus, dann haben wir den Staatsvertrag. Ich bin dann ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen, weil dieser Titel- und Trinkaspekt, das war mir beides jetzt irgendwie nicht so ineinander verschränkt. Und da habe ich bei der Recherche sogar ein Gedicht von Otto Zernato gefunden. Das ist übrigens der Onkel vom ehemaligen Kärntner Landeshauptmann. Und dieser Otto Zernato schrieb über Leopold Figl. Ach, es sträubte sich sogar oft sein rotes Schnauzbarthaar, doch er meisterte die Lage bis hinauf zum Staatsvertrage, denn kein anderer kam ihm gleich, denn er soff für Österreich. Also, wer sonst hat so ein epochales Gedicht über sich?
Ja?
Ja, also ich kann mich an Brecht über Koloman Wallisch erinnern, der ihn dann mit Zimmermanns Sohn gleichgesetzt hat auf die Ebene von Jesus. Das ist ein bisschen anders ausgegangen und man weiß, wo Brecht und Koloman Wallisch daheim waren. Ja. Aber dass es jetzt aus dem Heimatgefüge heraus so ein schönes Gedicht gibt.
Ja, denn er soff für Österreich ist, glaube ich, das Größte, was über dich in diesem Land gesagt werden kann. Aber offenbar, also Raab und Figl dann praktisch gleichwertig
in der geschichtlichen Bedeutung und da in der...
Die Dioskuren des österreichischen Patriotismus, Alkoholismus.
Ja, Kornkompetenz, habe ich mir dafür rausgesucht. Na, ich habe dann sogar ein Interview mit der Tochter von Leopold Figl gefunden. Sie hat gesagt, er hat lieber Wein getrunken, weil das schafft die richtige Atmosphäre, um miteinander reden zu können. Und bei den Verhandlungen zum Staatsvertrag haben die Sowjets so viel Wodka gesoffen, das hat ihm eben gar nicht gefallen, weil das hat er irgendwie... Ja, hat es am Anfang nicht geschmeckt, aber die Russen hätten es als Beleidigung empfunden, wenn er den abgelehnt hätte. Also musste er Wodka trinken und er soll sich da angeblich Know-how von Konrad Adenauer besorgt haben. Der hat sich nämlich schon länger mit Volksernährung befasst und hat deswegen gewusst, wenn man sich zuerst ein Stamperl Olivenöl reinstellt, dann schafft das eine Zellmembran und das verzögert dann die Aufnahme. Und das war sozusagen jetzt mal irgendwie der österreichisch-deutsche Austausch in den Verhandlungen mit den Russen.
Brillant, kann man sagen. Ja, aber es ist, wir haben ja überhaupt ein Figl-Revival gerade, ne? Weil ja, alle müssen wir dann dieses Österreich glauben. Wobei schon, ich fand es nicht ganz durchdacht, weil man ja weiß, der Figl hat das gesagt nach 7 Jahren Weltkrieg und der Karl Nehammer hält diese Ermunterung schon nach 6 Jahren türkischer Regierung für notwendig. Ich hätte mir vielleicht ein anderes Zitat gedacht.
Ja, Weinschaft, Atmosphäre. Wir waren vorher nicht nur beim Chef unten und haben ihn, was haben wir eigentlich unten gemacht? Wir haben gefragt, wie die Grazer Skyline ist, oder da?
Ja, genau.
Ja, wir schaffen jetzt auch Atmosphäre. Wir haben beim Chef nämlich im Kühlschrank gefladert. Es täte sich auch noch für ein Drittachtel ausgehen. Also in der ersten Reihe, falls irgendjemand durstig ist.
Aber selbstverständlich steirisch.
Ja, natürlich. Wobei sehr gut. Können wir das bitte noch irgendwie unseren Fotografen noch zu holen? Ah, danke, Stefan.
Wobei es mittlerweile auch anständigen Kärntner Wein gibt.
Tu uns ruhig, ich trinke eh nichts, ich arbeite noch. Also es wäre auch noch ein Glasl frei, falls irgendwie ein Durst hätte.
Vielleicht will ja dein Gesprächspartner dann nochmal was.
Ich habe tatsächlich von jemandem, mit dem steige ich jetzt noch ins nächste, beziehungsweise mittlerweile ins erste Buch ein, der hat gesagt, du bist ein wirklicher Genießer, ein Connoisseur hat er sogar verwendet und der ist ein Steirer.
Also ein Connoisseur.
Ja. Willi Schlögl, ja, fantastischer Sommelier und mittlerweile auch Podcaster beim Podcast Terroir und Adiletten, da bringt er den Leuten bei, wie man Wein genießen kann, ohne eben diese ganze Weinattitüde da reinzubringen. Das Buch heißt Anleitung zum Weinsaufen. Also im Grunde ein hervorragender Bildband, hat aber auch, es hat wirklich so dieses zeitgeistige Fotografie-Image mit ganz aufgehellten Blitz, immer ein bisschen schräg gehalten. Die Leute sind dann auch irgendwie cool gebäckt und sowas.
Ja, es ist alles, Berliner Hipster.
Ja.
Also der Willi war ja schon backt, bevor er nach Berlin ist, sonst hätten sie ihn gar nicht einlassen in die Lokale, wo er dann agiert hat. Ja, der betreibt eine Weinbar, auch mit starkem Österreich-Schwerpunkt, also auch er säuft für Österreich, kann man sagen. Also Willi Schlögl hat sogar die Blaufränkisch-Rebe am Ärmel tätowiert, was wirklich, glaube ich, Hingabe an die Sache belegt. Und ich habe ihn trinken gesehen, also ich kann bestätigen, der Mann kann das.
Also, wie gesagt, mal der erste Buchtipp an diesem Nationalfeiertag, Anleitung zum Weinsaufen. Ich wollte Ihnen dann tatsächlich...
Der hat auch einen Podcast, oder? Alle haben einen Podcast, das ist ein Wahnsinn. Ja?
Sogar wir zwar. Ich habe dann ehrlicherweise mich auch noch auf die Suche begeben nach einem zweiten Kochbuch, bin dann irgendwie immer tiefer abgedriftet, auch innerhalb des Universums der kleinen Zeitung, und habe dann eine sehr, eigentlich sehr traurige Episode zum Thema Essen gefunden, den unsere Kolumnistin Valerie Fritsch da vor 2 oder 3 oder vielleicht, da waren es auch 4 Wochen, mal in ihrer Sonntagskolumne verarbeitet hat. Und zwar geht es da um den fantastischen Mathematiker und Philosophen Kurt Gödel. Der ist von den Nazis geflüchtet, hat dann eben in den USA gelebt und hat durch diese Flucht eine dermaßen ausgeprägte Paranoia entwickelt, dass er nur mehr gegessen hat, was ihm seine eigene Frau gekocht hat. Nein, also sie lachen zu früh, die Geschichte geht nicht gut aus. Die gute Frau.
Oder die Dame war es, dass die ganz schlecht gekocht hat.
Geht noch?
Wobei, ich glaube, der Gödel war auch schon, bevor es prekär geworden ist, in dem Sinn kein, um das Wort nochmal zu verwenden, Connoisseur.
Ja, also tatsächlich, das Ernährungsverhalten war immer ein bisschen bei ihm problematisch. Dann hat es sich eben noch einmal weiter ausgeprägt, und als seine Frau dann wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus musste, ist der arme Mann daheim auf 30 Kilo runter abgemagert. Sie konnte sich dann tatsächlich nicht mehr um den guten Mann kümmern, und der ist in der Folge verstorben. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, die Valerie da verarbeitet hat.
Die für viel gute Laune im Auditorium sorgt.
Ja, ich wollte deswegen eigentlich nur Ihnen grundsätzlich ableiten, falls Sie für uns, also du hast es nicht nötig, du kannst ja kochen, gell?
Geht so, ja.
Ja. Aber falls Sie einmal eine gute Kochbuchempfehlung haben, schreiben Sie es uns in den Kommentaren hinten rein, würde uns tatsächlich dann auch interessieren.
Ja. Und falls jemals das Kehlmann-Stück Geister in Princeton wieder aufgenommen wird, kommt das auch vor, ein Lacherfolg für die ganze Familie.
Das war jetzt Leila, gell? Ich habe immer gedacht, der wird Leila spielen.
Sind wir froh.
Sind wir froh, ja. Starten wir den nächsten Punkt.
Je suis européen.
Der 26. Oktober ist in Österreich ja ein ganz besonderer Tag. Bevor ihn die Tourismusindustrie für ihn gekapert hat und daraus Herbstferien gemacht hat, war es ja nach wie vor dieser Tag, an dem in den Schulbüchern, ich repliziere jetzt das zweite Mal in dem Tag schon drauf, immer gestanden ist, der letzte Soldat hat Österreich verlassen. Und diesen Besatzungsmythos, den nimmt sich ja jetzt auch das österreichische Bundesheer ein bisschen zu eigen und macht immer am 26. Oktober eine Heeresschau am Heldenplatz, wo auch sonst. Und ich habe mir jetzt überlegt, ist das in diesem Jahr so gescheit, das zu machen? Einerseits die Darstellung des Militärischen jetzt im zeitlichen Kontext ist sowieso mal grundsätzlich ein bisschen Problem. Zweitens dann aber auch noch einmal mit diesem Zwischenfall mit der Herkules.
Ich wollte gerade sagen, wenn ein Herkules über den Heldenplatz fliegt, rennen alle in die U-Bahn, glaube ich.
Ja, und im Übrigen, 5 Tage nachdem die Herkules nicht abheben konnte, hat man in der Steiermark übrigens die Neuauflage der Erbauer verkündigt. Also,
ja.
Manches Mal hast du es schon gehört, ist der Direktor.
Ja, aber ich glaube, die, wenn ich mich nicht falsch erinnere, war es auch eine, oder vielleicht diese Herkules, in der der Karl Nehammer sich fotografieren hat lassen mit den Hilfsgütern für Lesbos, die dort dann keiner brauchen hat können, aber es war ein schönes Foto. Und dann hat man sich gedacht, naja, wie viele schöne Fotos haben wir produziert, probieren wir es nochmal mit der Herkules. Aber das hat dann doch auch vielleicht, der Plan ist so nicht aufgegangen. Nein.
Bist du mal in einer Herkules gewesen?
Nein, also das Nächste dran war, ich bin einmal Fallschirmspringer gegangen, da fliegt man mit so einem Skywan, heißen die. Das ist ungefähr wie ein Fortransit aus den 70er, aber mit Flügeln. Also du bist sehr unmittelbar, bist durch sehr wenig von den Elementen getrennt. Und am Schluss geht diese Klappe hinten auf, die viel größer ist, wie man glaubt. Also da fällt auf einmal das selber die Flugzeuge, das ist so scheiße. Aber es gehört so.
Ich bin tatsächlich mal in einer Herkules gesessen, das war ein Flug in den Kosovo. Ja, all das, was ich im Kosovo erlebt habe, erzähle ich dann in einer der nächsten Episoden mehr, wenn es da unten mal richtig clasht, weil ich fürchte ja, das ist der nächste globale Brandherd, den es zu löschen gilt oder der zumindest mal aufgehen wird. Aber aus dem Flug habe ich nur eine Szene in Erinnerung. Du hast ja dort keine Sitzreihen, sondern du wirst an die Wand gesetzt, auf irgendeine Art Stoffsack oder so irgendwas und dann eben so hosenträgermäßig an die Wand geschnallt. Setz dich halt rein und so wie ich es immer in Flugzeugen mache, ich schlafe halt relativ rasch ein. Das ist eine meiner Fähigkeiten, die meine Frau ziemlich anzipft, aber ich kann das. Und ich bin relativ zufrieden damit durch mein Leben gekommen bis zu dem Moment. Und dann, als wir dann eben im Kosovo aussteigen, kommt dann ein Offizier zu mir hin, also Stewardess oder Steward kannst du in dem Fall nicht sagen, sondern zum Beispiel Militärangehöriger eben und meint dann so, aber Sie sind Milizoffizier, oder? Aber ich schaue irgendwie so an mir runter und denke mir, was an meiner Erscheinung lässt mich jetzt irgendwie militant wirken? Dann meine ich, nein, wieso kommen Sie jetzt da drauf? Meint er, ja, ich habe sonst noch nie einen Zivilisten gesehen, der in der Herkules schlafen kann.
Das ist wahrscheinlich eine Spezialausbildung. Da gibt es wahrscheinlich sogar so einen Aufnäher am Ärmel, Herkulesschläfer.
Naja. Man muss dazu sagen, neben mir ist eine FPÖ-Politikerin gesessen und die wollte dann nicht so unbedingt in der Herkules mit ihr noch quatschen. Also vielleicht hat es noch leichter gemacht, dass du jetzt zu Beginn schlafend stehst, um dann wirklich einzuschlafen.
Aber ist, glaube ich, an und für sich nicht so für einen Smalltalk geeignet, die Herkules.
Du hättest wirklich schreien müssen, ja.
Na, was sagst du, die Ausländer? Alle ansehen, ha?
Ja, dann fliegst du in den Kosovo 100% Ausländer sein. Na, aber reden wir mal tatsächlich darüber, dass es österreichische Militärangehörige gibt, die das jetzt schon irgendwie als Kompetenzausweis betrachten, dass du in der Herkules einknacken kannst.
Ja, es ist offen, möglicherweise ist nicht nur bei der Polizei das Anforderungslevel gesenkt worden, um genug Personal zu haben.
Jedenfalls, und da sind wir jetzt beim zweiten Buchtipp dieses Tages. Mein Kollege Walter Hämmerle, Leiter der Innenpolitik der Kleinen Zeitung, hat eine Streitschrift verfasst, die ist im Leikamp Verlag erschienen. Leider Gottes hat er mal das Cover vom Buch nicht mitgeschickt, deswegen weiß ich es jetzt nicht auswendig, aber Walter Hämmerle, Leikamp Verlag, ist eine fulminante Streitschrift, wo er quasi mal die ganze österreichische Republik, die Regierung zerlegt auf 130 Seiten circa, in sehr klaren Worten Missstände benennt, Gesundheit. Und er widmet sich da eben auch dem maroden Österreich Bundesheer, von dem ja ein Politiker nie und nimmer sagen würde, ja, in Österreich braucht es ein neues Heer. Es hat nämlich diese politisch neutralisierte Beamtenregierung gebraucht, um überhaupt einmal den Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit über den Zustand des österreichischen Heeres zu sagen, der da ganz einfach ist, in 10 Jahren sind wir nicht mehr wehrhaft als dieses Land. Und das finde ich so dramatisch. Also man macht am 26. Oktober Heeresschau und Aufmarsch und ich weiß nicht was alles, jede Inszenierung muss das Bundesheer herhalten und man darf jetzt auch nicht geringschätzen, was sie als Assistenzleistung im Zivilschutz tun, wenn da irgendwo mal eine Mure runtergeht, dergleichen mehr. Aber dass dieses Heer einfach nicht mehr militärisch sich verteidigen kann, dieses Land, das deckt sich ja dann irgendwie nicht mit, dass die Politik nicht in der Lage ist, das Land auch geistig zu verteidigen.
Na gut, das kann man, glaube ich, sogar ohne das Bundesheer in die Debatte einzubeziehen, so stehen lassen. Aber ja, es ist natürlich eine recht schlawinerhafte Angelegenheit. Also man hält sich praktisch ein Heer, damit es nicht heißt, wir haben keins. Weil zum Erhalt eines Heeres sind wir staatsvertraglich verpflichtet und das zipft irgendwie alle an. Aber man hat das halt und wahrscheinlich gibt es dann vor allem in den konservativeren Kreisen noch die Auffassung, na, das schaut da nicht, da lernst du wenigstens Bett machen, ja? Und saufen lernst du auch gleich sehr froh. Aber natürlich ist das eine Unredlichkeit. Man könnte sagen, okay, wir ziehen uns auf unsere Kernkompetenzen zurück, also Immobilien für zwielichtige Milliardäre und halt als Geheimdienstzentrale aller Geheimdienste der Welt als Gastgeberland zu fungieren. Oder und lassen alle anderen die Verteidigung machen oder man schließt sich da an. Aber natürlich, also ich würde die Debatte jetzt weder entscheiden noch eigentlich richtig anstoßen, aber man muss die natürlich führen. Was soll das, wenn es so etwas gibt wie ein europäisches Verteidigungssystem eines Tages, was ja auch weit in weiter Ferne ist. Also ich nehme mal an, Europa ist wahrscheinlich in vielen Bereichen sinnlos überrüstet. Wahrscheinlich gibt es in gewissen Segmenten viel zu viel, weil jedes Land ein eigenes System hat und den anderen zu wenig. Und angesichts dessen, dass die Welt doch nicht mehr so überschaubar vor sich hinschunkelt wie nur so, sagen wir, 15 Jahren, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, da Hirnschmalz und im weiteren Geld zu investieren. Aber so wie Debatten in Österreich normalerweise verlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da demnächst wer aufzackt und sich unbeliebt macht und sagt, wir gehen das wirklich an.
Du meinst also, die Neutralitätsdebatte ist die neue Pensionsdebatte?
Etwas, was so verlässlich wiederkommt wie die Panik in Wien, wenn der erste Schnee liegt. Ja. Ei, in Graz, freut mich. Ne? Möchte ich hiermit Graz zur Großstadt adeln.
Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt, als mir ein weiteres Buch in die Hände gefallen ist. Herbert Prohaska, Hans Krankl, Rainer Pariasek und dann noch ein ehemaliger Kollege von uns, also da lachen Sie dann wirklich bitte nicht, das ist der Erik Rosenkranz. Diese beiden Legenden und dann eben noch der Herbert Prohaska und der Hans Krankl, die haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Und ja, wenn wir zwar aus der Fußball-Ebene begeben, wie gesagt, das ist ein bisschen ein dünnes Eis, das will ich nicht unbedingt betreten. Dafür haben wir auch einen fantastischen neuen Kollegen bei uns im Team, den Max Ratzenböck. Der hat einen Fußball-Podcast für Sie im Angebot, der heißt Abgestaubt. Da können Sie sich wirklich jetzt mit Ballis eckig, da ist rund. Nein, umgekehrt hat es dort schon Baric gesagt. Ja. Deswegen sind wir da zwei auch ausgenommen, beschäftigen. Aber in diesem Buch, das ist schon eine Grundlage, weil diese beiden Herren sind die irgendwie nationale Ikonen.
Ja, das ist, als jemand, der da nicht dem aktiv folgt, sind das, glaube ich, nach wie vor die zwei Ersten, die mir einfallen, wenn ich österreichische Nationalkicker nennen sollte. Weil damals hat es mich entweder noch interessiert oder ich habe geglaubt, es interessiert mich, weil sich das gehört, dass man das einfach interessieren muss. Und dann war eben noch das berühmte Cordoba-Match, das ja praktisch nicht aus dem Alltag, also bis in die Gegenwart. Die erste Bar übrigens, wo der Willi Schlögl gearbeitet hat, der erwähnte, war die Cordoba mit einem ausgeprägt deutsch-österreichischen Weinangebot. Und Edi Finger ist am Klo in Endlosschleife gelaufen.
In der Tonspur?
In der Tonspur.
Ja, ja, okay.
Gut. Nein, also wen kennt nur mehr der Junior und der läuft, glaube ich, nicht gern. Das ist, oder, ich weiß gar nicht, ob der.
Ja, aber Dancing Star.
Ah ja. Er ist ein bisschen betroffen.
Ja, weil du es abgelehnt hast. Jedenfalls, dieses Buch, ich sage jetzt weder, dass sie es lesen sollen oder auch nicht lesen sollen, ich verrate ihnen nur das eine, die hatten offenbar einen Vertrag, 200 Seiten abzuliefern. Und man merkt es ab Seite 140. Und sie sind nicht vertragsbrüchig geworden. Reden wir mal über drei Textteile, die ich dann trotzdem interessant gefunden habe. Das erste Mal Hans Krankl, ein Zitat. Eine Zeit lang bin ich Runden gegangen, um die Knie fürs Fußballspielen zu schonen. Und sogar im Winter mache ich Bewegung und schwitze, damit ich keinen Bauch kriege. Dagegen kämpfe ich seit Jahren wie ein Löwe.
Ja. Wobei die Löwen, die gestört das gar nicht, waren so ein bisschen ein Wampel. Aber mir ist eingefallen, es gab vor, weiß nicht, sicher über 20 Jahren schon einen Teix-Cartoon, wo er eine literarische Karriere des Hans Krankl prognostiziert hat. Und man sieht ihn bei einer Lesung. Und ich glaube, ich kann sagen, dass er Sie haben den Schiri umgebracht, sagte der Kommissar. Aber sicher nicht, sagte der Mittelstürmer. Das war der Ort Wachler. Und ich glaube, es ist ein bisschen so.
Ja, er hat es literarisch.
Hat fantastische Prophetengaben, mir der Hoffmann Ostenhoff mal erzählt.
Journalist vom Profil. Aus dem Politikchef.
Und der Lackner auch, Journalist. Die waren in den 70ern, frühen 80ern viel unterwegs miteinander. Und der Deix hat einmal die beiden gezeichnet als Alte. Und der Hoffmann Ostenhoff war bodenlos gekränkt, dass er so schier war, so wie nie. Und mittlerweile räumt er ein, jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaut.
du kommst dem Text nicht aus. Er hat es absolut korrekt prognostiziert.
Ich habe mit Herbert Lagner einmal eine schräge Begegnung gehabt. Ich war einmal Praktikant bei ihm. Dann ist der Peter Pilz vorbeikommen und hat ihn beständig Hendrix genannt. Und für jene, die den Herbert Lagner jetzt nicht vor Augen haben, ist ein älterer gesetzter Herr, schon damals gewesen, weil es ja doch schon 15 oder mehr Jahre her ist. So quasi Erwin Bröll-Frisur.
Ja, einen sehr breiten Mittelscheitel.
Ja, und ich habe gefragt, warum, lieber Herbert, wirst du von Peter Pilz Hendrix genannt? Und der hat gesagt, ja, wegen die Haare.
Naja, natürlich.
Ja, zweiter Teil aus diesem fantastischen Machtwerk von Hans Krankl und Herbert Prohaska. Jetzt einmal ein Prohaska-Zitat, weil ich es auch nicht schlecht gefunden habe. Ehrlich, wenn mir eine 30-Jährige erzählen würde, dass sie sich in mich verliebt hat, würde ich ihr kein Wort glauben. Ich würde der Dame höchstens sagen, dass sie sich wahrscheinlich falsche Informationen über meinen Kontostand hat.
Naja, ein Pragmatiker. Lebenserfahren, war in Ausland, kennt die Menschen. Weiß, wie der Hase läuft, was der Meter kostet. Na, bitte gerne. Du wirst mir auf Betriebstemperatur bringen.
Ja, passt schon. Und dann kommen wir noch in den Teil des Buches, wo Krankl, Prohaska wirklich ein bisschen ernsthaft werden. Da reden sie zum Beispiel auch über den Tod und der Hans Krankl, hat eine ganz konkrete Vorstellung von seiner Beerdigung. Und da sagt er zum Beispiel, aber bei mir werden sie wahrscheinlich den Sarg runterlassen und dann wieder heraufholen, da, als würden sie einen meiner Songs spielen und wieder runter und rauf. Dreimal wird das so gehen, blöd nur, dass man das selber ja nicht mehr mitkriegt und deshalb ist es am Ende wurscht.
Ist das ein handelsüblicher Begräbnisbrauch? Das so, offe, aber jetzt geht's. Vampirbegräbnis oder so vorgestellt, dass man sicher geht, dass der Pflock noch sitzt.
Also ich bin abgebogen zu der Batman bin ich von Hans Krankl.
Ja, aber ja. Da wird er ja nicht, aber war schon jemand auf einem Begräbnis, wo der Sarg dreimal ove und offe.
Ja. Na, und ich mache mir vor allem
also
Gedanken.
Also das ist, wenn der Jojo-Weltmeister war vorher, okay.
Nein, ich habe ja vor allem ein Problem mit dem Da-Da-Da und wir haben ja heute einen fantastischen Musiker mit auf der Bühne, den Florian Eder. Und die haben mir jetzt irgendwie so beim Lesen gedacht, was ist das? Ist das jetzt so der klassische Beethoven? Da-Da-Da-Da. Oder ist das dann Trio? Da-Da-Da. Ja. Ja. Hast du einen Tipp?
Eher Trio. Aber ich weiß, ob nicht der Hans Krankl sich selber was Epischeres wünscht.
Ja. Smoke on the Water zum Absenken. Magst du es uns einmal einspielen, damit wir die zuhörenden Personen daheim auch wissen, was das ist? Stimmt, das war schon da.
Ja.
Es ließe sich auf Hans Krankl runterbrechen.
Oder doch Seven Nations Army, weil das ja die Rapid-Tor-Hymne mittlerweile ist. Aber zu seiner Zeit noch nicht, ich weiß nicht, ob er das akzeptiert. Dinge, die erfunden worden sind, nachdem er das letzte Goal geschossen hat.
Was die beiden dann aber auch noch tatsächlich machen, ist, sie sprechen zum Beispiel über ernsthafte Themen, leider Gottes sehr oberflächlich, zum Beispiel über Vorsorgevollmachten, da sagen es beide, ja, sie haben eine, viel mehr sagen es dazu nicht und da bin ich dann einmal in der Recherche noch einmal reingekippt, nämlich in ein ziemlich ernsthaftes Thema zu diesem Punkt mit assistierten Suizid in Österreich, dass es seit einem Jahr tatsächlich zulässig ist und möglich ist und da wurde eben dieses Medikament 160 Mal ausgegeben. Und jetzt würde es grundsätzlich davon ausgehen, wie dieser Prozess in Österreich gestaltet ist, das ist ja sehr ernst zu nehmen, weil ja, die Menschen wollen eben ihrem Leben ein Ende setzen. Da gibt es ein mehrstufiges Verfahren, aber es wurden nur sehr wenige Todesfälle eben auf Basis dieses Medikaments festgestellt. Und jetzt frage ich mich, wo um Himmels Willen liegen wahrscheinlich 140, 120, 100 irgendwas Dosen herum von einem tödlichen Medikament?
Das ist ein gefundenes Fressen für Krimi-Autoren, würde ich sagen. Weil ist das dann auf die Frage, wird das wieder eingezogen? Ja, wird da Protokoll geführt oder denkt man sich, na gut, die Tante Maria hat es so auch geschafft, ich halte mir das, gar brauche ich es einmal. Erscheint mir der ärztlichen Sorgfalt nicht ganz angemessen, aber ich habe auch, ich meine, ich habe wahnsinnig viel abgelaufene Medikamente irgendwo in der Schublade liegen, wo ich mir immer denke, die muss ich mal zur Apotheken bringen. Aber mit sowas sollte man dann doch vielleicht eventuell ein bisschen bürokratischer, möchte ich in dem Fall sein, da sollte man mal ein bisschen bürokratischer damit umgehen.
Ja, das Plädoyer in diesem Podcast Österreich soll ein bisschen bürokratischer werden. Weißt du, Sie sich mit diesem sehr ernsten Thema...
Ja, aber selten gelesene Schlagzeilen.
Ja.
Das wäre doch schön, als Aufmacher für die Kleine morgen, Österreich braucht mehr Bürokratie. Sie kaufen sicher viel, was ist gesagt, das Tempel. Also ob die langfristige Leserbindung daraus erwächst, das wage ich nicht zu prognostizieren, aber ich glaube, Neugierdekäufe kannst du relativ viele damit generieren.
Ja, falls Sie sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen wollen, ich stelle Ihnen einen sehr, sehr lesenswerten Text von Katja Jungwirth, brillante Schreiberin und früher auch in diesem Haus tätig, in die Shownotes. Lesen Sie darüber, es ist ein bisschen schneller, das zu lesen als ein Barriersäck, aber Sie müssen dann auch noch länger darüber nachdenken. Reden wir über die Nobelpreise.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, doch nach Sultans of Swing, dass du zum Nahen Osten überleitest mit einer deiner Virtuosen. Schade. Na gut, reden wir über die Nobelpreise. Jetzt tut es dir leid, dass du nichts eingeschenkt hast.
Ferenc Krauss, österreichisch-ungarischer Pionier der Atomsekundenphysik, sind ultrakurze Lichtimpulse, mit denen man Elektronen sichtbar machen kann. Ich glaube, darüber können wir gar nichts sagen. Ich habe mal auf Nacht rechnen probiert, ob das irgendwie eine Zeitspanne ist, in der sogar Jeff Bezos Geld verdienen würde, um es den Leuten zu veranschaulichen.
Nein.
Das ist so kurz, da reißt nicht einmal eher ein Knädel. Also da können wir echt nichts Substanzielles sagen, außer Gratulation, oder?
Ja, und offensichtlich kann das noch sehr nützlich werden, aber ich habe auch nur gelesen, dass das noch sehr nützlich werden kann.
Ja, wobei, ich frage mich manchmal, ob du es hinterher nicht bereust, einen Nobelpreis bekommen zu haben und dann dieses ganze Zinnober noch unten über dich ergehen lassen musst. Weil ich erinnere mich, im Vorjahr, du wirst jetzt wieder sagen, mach dir Gedanken über der Freizeitgestaltung, habe ich die Opernballübertragung zumindest zeitweilen geschaut.
Ich sag nichts.
Und da ist mir Anton Zeilinger untergekommen und der ist halt auf Miriam Weichselbaum getroffen.
Aber das ist das, was Demokratie so spannend macht.
Reden wir dann lieber über Jan Fosse.
Wobei ich glaube, dass...
Habe ich ihn falsch ausgesprochen?
Nein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil die beide so hochspezialisiert sind,
ja,
ob sich dann die beiden Nobelpreisträger über ihr Fachgebiet wirklich austauschen können. Ich meine, sehr viel qualifizierter, als wenn sie es uns Schaltern erklären müssen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so hochspezialisierte Bereiche sind, wo dann ein Physiker den anderen anschaut und sich denkt, ja, red nur.
Ja, Jan Fosse, du hast gerade vorhin einem Gast noch erklärt, eine Buchhändlerlehre gemacht.
Ja.
Wie sieht es eigentlich jetzt tatsächlich aus, wenn da jemand einen Nobelpreis gewinnt und dann so Nerds wie ich in die Buchhandlung kommen und sagen, ich würde aber gern bitte von dem was lesen. Also ich habe es gestern auch probiert. Meine Buchhändlerin hat mir gesagt, nein, wir haben jetzt nichts von dem da.
Ja, das passiert sehr, sehr regelmäßig, weil also vor allem wenn das Nobelpreiskomitee halt bei uns nicht Widerhall gefunden habende Dichter aus, ich weiß nicht, Nigeria oder den Cayman Islands oder so wie auszeichnet, dann ist oft einmal die Frage, gibt es das überhaupt auf Deutsch? Wenn es auf Deutsch gibt, ist es fast immer in irgendeinem kleinen, hochherzigen Verlag, der sich halt spezialisiert hat auf Dinge, für die man brennt, und ist in einer Auflage von 800 Stück erschienen. Und dann bestehen das alle deutschsprachigen Buchhandlungen gleichzeitig und man sagt allen Kunden, in 8 Wochen wieder, wenn es dann druckt ist. Also das hat sich dann doch über viele Nobelpreise. Also wie ich Buchhändlerlehrling war, haben wir ein bisschen Masen gehabt, da war der Canetti dran, den haben wir im Haus gehabt. Aber sonst wird schon teilweise, also Känzerbuhrer Ohe, muss ich sagen, wenn da jetzt einer reinkommen ist und sagt, was können Sie mir über Känzerbuhrer Ohe, sagen ich bin schon fertig.
Ja, tragischerweise ist es ja mittlerweile sehr leicht für jeden Menschen, ein Buch zu schreiben. Bringt uns zum österreichischen Nationalgut, das auch ein Buch geschrieben hat, Arnold Schwarzenegger.
Hat er es selber geschrieben, glaubst
du? So wie er sich liest, ja. I'm a lunatic. I don't do anything like a normal person. Das sind zum Beispiel zentrale Sätze in dem Schwarzenegger-Werk Be Useful, 7 Regeln für den Erfolg. Die Washington Post hat das dann relativ gut rezensiert und hat gesagt, ja, vielleicht hätte er den Leuten nicht sagen sollen, fahrt schneller mit dem Auto und esst euer Lunch schneller, um irgendwie noch extra Zeit zu schaffen, um was Großartiges zu erreichen, weil ein Großteil der Menschen kann es halt nicht so reinpressen, wie er es mittlerweile macht.
Was reinpressen? Ist Essen, oder?
Ja, alles so reinpressen, wie man es halt so macht. Und ich meine, ich bin noch immer bei dem Satz hängen geblieben, I don't do anything like a normal person. Weil welche normale Person würde denn tatsächlich der Haushälterin sagen, so, die Frau ist nicht im Haus, zieht bitte ihre Kleider an?
Das ist kreative romantische Einfall, kann man sagen. Ja, nein, wobei wahrscheinlich findest du sowas in Hollywood wiederum, also ob das für Hollywood jetzt wirklich ungewöhnliches Verhalten ist, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Aber also er spricht nicht wie andere Leute, außer der Frank Stronach vielleicht. Und ich habe die anderen 6 Tipps nicht gelesen, also schnell Auto fahren, schnell essen, fahr so ungern Auto. Also ich weiß nicht, ob ich noch Gouverneur von Kalifornien immer wäre, aber ich glaube, er mag auch nicht mehr. Er hat jetzt zum ersten Mal eine Serie gespielt, was eigentlich ein Abstieg ist.
Ich habe, wie gesagt, nur die Beckhams geschaut in der letzten Woche. Was?
Nein, ich habe aber vergessen, wie es heißt. Da habe ich sogar die erste Folge, weil ich so ein bisschen so in Trash-Laune war. Ich habe mir gedacht, ich würde gern was lustig Schlechtes sehen, wo Autos explodieren. Und dann war es mir sogar mit diesem Ansinnen ein bisschen steppert. Ich habe dann weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich auch bügelt. Ja.
Schon erreicht.
Von den Red Hot Chili Peppers was zu den roten Bullen.
Yeah, so kenne ich die.
Wer in Österreich wirklich erfolgreich ist, der schreibt übrigens nicht ein Buch, sondern lässt es schreiben oder zumindest lässt zu, dass eins über ihn geschrieben wird. So hat das nämlich Dietrich Mateschitz noch zu Lebzeiten gemacht. Und Volker Fichtbauer, ein Manager aus dem Red Bull Haus, hat das jetzt tatsächlich veröffentlichen dürfen. Der Titel ist ziemlich als SEO optimiert, würde ich jetzt mal sagen, weil da kommt alles darin vor, dass es auch im Internet gefunden wird. Dietrich Mateschitz, Flügel für Menschen und Ideen mit Red Bull auf den Spuren von Viktor Frankl.
Der Viktor Frankl kommt ein bisschen überraschend. Wobei ich bin ja kein Connoisseur dieses Getränks. Also wenn neben mir im Auto jemand seine Dose geöffnet hat, habe ich mir schon öfter gedacht, trotzdem Ja zum Leben sagen. Aber sonst hätte die Verbindung nicht hergestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe befürchtet, dass das zu tiefgründig ist. Deswegen bin ich da ein bisschen tiefer reingegangen. Die Unternehmensphilosophie von Red Bull, für alle, die es nicht von vornherein gewusst und aber von außen auch erkannt haben, ist eben angelehnt an den Sinnforscher Viktor Frankl, weil da geht es um Eigenverantwortung und unbedingten Gestaltungswillen. Das sollten die tragenden Säulen sein. Und Mateschitz habe dann auch sehr häufig Frankl in dem Unternehmen zitiert und hat unter anderem eben auch gesagt, wenn er so auf die Welt blickt, es sollte nicht nur eine Freiheitsstatue in New York geben, sondern es sollte auch eine Verantwortungsstatue an der Westküste geben.
Naja, hätte er sich ja leisten können. kann ich da nur sagen. Ich meine, was kann so eine Freiheitsstatue, ein großes Verantwortungsstatuen-Ding? Du müsstest mit ein paar hundert Mille dabei sein, das wäre eigentlich aus der Portokasse gegangen, wenn es ihm wirklich so ein Anliegen gibt. Also, aber vielleicht übernimmt es jetzt der Konzern im Ehrenden angeht. Vielleicht schaut die Verantwortungsstatue ihm sogar ein bisschen ähnlich, das finde ich fair.
Fände ich reizvoll und kenne mich jetzt in Westküstengeografie nicht so genau aus und tatsächlich die einzige freistehende Insel, die jetzt mir dort einfallen würde vor der Küste, das ist die gleiche, die dir einfällt, oder?
Sprechen
Alcatraz?
Achso, ich war bei Kuba.
Nie ohne Seife waschen.
Ja, okay.
Aber weil du schon vorhin die mangelnde Bürokratie in Österreich erwähnt hast, eine andere Passage in dem Buch ist nämlich auch fantastisch. Da geht es nämlich tatsächlich darum, wie die deutschen Behörden es den Red Bull-Konzern schwer gemacht haben, dieses Ding tatsächlich dort eben in den Verkauf zu bringen, weil stimulierende Zutaten wie Koffein, Taurin und Glucuronalacton, die haben eben grundsätzlich mal zu Beginn für ein Nein gesorgt. Österreich ist dann 1987 einen jetzt doch irgendwie landestypischen Weg gegangen in der ganzen Angelegenheit. Man hat eine Zulassung durch Nicht-Untersagung erreicht.
Elegant.
Ja, weil vorhin gesagt hat, Dietrich Mateschitz hat das schreiben lassen. Er hat es tatsächlich auch gelesen noch vor seinem Tod. Ja. Und der Fischbauer muss augenscheinlich sehr stolz drauf gewesen sein, wie es der Herr Mateschitz rezipiert hat, weil es ist dann auch tatsächlich dieser Satz überliefert. Letztlich gab Mateschitz seinen Sanctus, indem er meinte, schmeiß es nicht weg, leg es in den Safe, vielleicht ist es so etwas wie mein Nachruf.
Ja, was es jetzt offenbar ist. Und ist es dann eigentlich eine autorisierte Biografie? Weil an und für sich verkaufsträchtiger ist immer die unautorisierte Biografie. Aber ich glaube, das ist noch nicht die.
Naja, dadurch, dass da auch tatsächlich sehr viel Unternehmensgeheimnisse drinnen Teil dessen sind, eben zu Beginn, dass Red Bull relativ schwer gestartet ist, dass man lange keine Zulassung gelassen hat und sowas, hat, ich glaube, da auch die Marke noch tatsächlich Einspruchsrechte und nicht nur die höchstpersönliche Lebenssphäre von Mateschitz ist da berührt. Also ich glaube, das ist ein juristischer Streitfall, ob man das überhaupt hätte autorisieren können oder ob da Unternehmensgeheimnisse preisgegeben werden.
Naja, also wenn ich jetzt sage, Red Bull riecht nicht gut, habe ich dann ein Unternehmensgeheimnis preisgegeben? Weiß ich nicht. Es muss ja im Rahmen der Berichterstattung noch möglich sein.
Vielleicht ist es auch ein Wertungsexzess.
Na, warte mal. Du hast mir noch nicht Exzesswerten gesagt.
Über dieses Thema, aber ohne Scherze.
Wir zeichnen heute live vor Publikum auf, und zwar im Styria Media Center in Graz. Und in der ersten Folge, die Sie, liebe zuhörende Person, vor einer Woche haben hören können, haben wir dann am Ende gesagt, so, und falls irgendjemandem im Publikum noch ein Thema einfällt, das wir besprechen sollten, kommen Sie ruhig raus. Wir probieren das dann noch in der kurzen Pause zu recherchieren. Und tatsächlich ist da eine Frau gekommen, die hat gesagt, dass sie hätte gern einmal ein Anliegen, das wir zwar beleuchten sollen, dass wir ein bisschen reingehen sollten in das Ganze. Und die hat probiert da ein bisschen was an Fakten reinzusammeln, was ein tatsächliches spannendes Thema ist, also spannend insofern, weil es eigentlich ein Missstand ist und ich mich ja schon auf anderen Ecken damit beschäftigen habe dürfen. Und die Frage, die uns die Frau Barbara Simmer-Rummel gestellt hat, ist, warum gibt es in Österreich im Nationalrat eigentlich kaum beziehungsweise keine oder fast keine Behindertensprecher mit einer sichtbaren Behinderung? Das ist ein sehr schweres, ernstes Thema. Ich möchte es aber trotzdem jetzt mit dir dann noch einmal besprechen, weil es ja uns alle betrifft, vor allem jetzt nach der Corona-Reihe gibt es ja unglaublich viel mehr Menschen, die jetzt mit einer Behinderung zu leben haben, die Einschränkungen haben durch Long-Covid. Da ist ja die Zahl tatsächlich gestiegen. Und ich bin jetzt mal so kurz in der Parlaments-Homepage reingegangen, habe keine ganz aktuelle Zusammenschau gefunden, aber doch einige Punkte, über die ich mit dir reden möchte. Also in der ÖVP ist man ja sozusagen gewissermaßen safe. Da gibt es aktuell die Kira Grünberg als Behindertensprecherin. Zuvor hat es den Franz Josef Hoeinig gegeben. Auch übrigens ein fantastischer Buchtipp, der erklärt zum Beispiel kindgerecht, was ist ein Herzinfarkt in seinen Büchern, ist wirklich toller Autor, da sollte man sich mal damit beschäftigen. In der FPÖ hat es in der Vergangenheit ja immer tatsächlich Menschen gegeben, die waren Betroffene in eigener Sache und konnten das dann auch entsprechend gut darlegen, wo ist die Problematik. Herbert Haupt, man kann von ihm halten als Frauenminister.
War eine originelle Wahl, ja.
Ja.
Aber er war zumindest das.
Als Behindertensprecher war da tatsächlich eine gewisse Kompetenz in der Sache gehabt.
Ja, zweimal klinisch tot und lange Reha-Phasen. Also da hast du was mitzunehmen.
Ja. Genau. Norbert Hofer, nach seinem Unfall war er eben auch im Nationalrat eine Zeit lang der Behindertensprecher. Hat er eben auch, ob der halbseitigen Lähmung, glaube ich, das ist, oder eine inkomplette Lähmung, ich weiß das jetzt im Fachtermin nicht ganz genau, hat er auch eine gewisse Expertise gehabt. Und dann habe ich nachgeschaut, wer ist es denn eigentlich aktuell bei der FPÖ? Und das ist der Christian Rager, ehemaliger Kärntner Soziallandesrat. Und jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil die FPÖ-Anwälte hören uns beiden ja ganz genau zu. Ja, sie lachen. Hören Sie die vorvorletzte Folge rein, dann wissen Sie, warum ich nicht mehr lache. Nein, Christian Rager war ja, bevor er in Kärnten Soziallandesrat in der Landesregierung wurde, sehr häufig der Rechtsanwalt von Pflegeheimbetreibern. Und als Soziallandesrat hast du dich auch mit Pflegeheimbetreibern beschäftigen müssen dann hinterher. Also da waren Interessenskonflikte, er hat sie immer bestritten, sagt das jetzt aus formalrechtlichen Gründen an der Stelle auch noch einmal, immer immanent. Und ich frage mich, ob jemand, der schon im Sozialbereich so immer ein bisschen ein Auge aufs Geschäftliche gehabt hat, vielleicht da jetzt wirklich die richtige Person als Behindertensprecher ist.
Die Frage möchte ich gern nachhallend im Raum stehen lassen, weil, wie gesagt, man soll schlafende Rechtsanwälte nicht wecken, aber man könnte sich vorstellen, dass auch jemand anderer diesen Posten zumindest so kompetent begleiten kann. Ja.
Ja. Norbert Hofer wäre wie vor im Nationalrat übrigens vertreten. Also so gesehen, es täte ja wen geben, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, aber ich glaube, den da gibt es irgendwie so, ich glaube, der Herbert Kickl mag ihn nicht immer unter den Augen haben, hört man.
Ihr habt dann übrigens auch eine Zusammenschau aus dem Jahr 2020 gefunden, wo eine Initiative dargelegt hat, wer alle die Behindertensprecher in den unterschiedlichen Nationalratsparteien sind. Und da ist zum Beispiel bei der SPÖ der für mich wirklich erstaunliche Satz drinnen gestanden, die Bundes-SPÖ bleibt ihrer Linie treu und wurde noch nie durch einen mit einem Behindertensprecher mit sichtbarer Behinderung im Nationalrat vertreten.
Ja, das spricht ein bisschen für den strukturkonservativen Kern der österreichischen Sozialdemokratie. Ich glaube, dass da schon Hammer noch nie gehabt ein gewichtiges Argument nach wie vor ist.
Und das deckt sich ja dann auch damit, dass Pamela Rendi-Wagner außenpolitische Sprecherin war und eigentlich nicht einmal bei der Selenskyj-Rede war.
Wenn man jetzt alle Inkompetenzkumulationen des österreichischen Nationalrats durchkauen wollen, sitzen wir lang. Aber ja, so ein bisschen Crossover. Das, als außenpolitische Sprecherin, wie soll man sagen, hat sie auch nie ganz ihre Linie gefunden, möchte ich nachträglich sagen.
Ja, und in der Recherche ist mir übrigens noch ein anderer Missstand aufgefallen, den ich jetzt auch noch mit unserem Generalthema, das wir in der heutigen Podcast-Folge haben, unterbringen kann, und zwar ohne Verrenkung. Es braucht dieses Land tatsächlich ein bisschen mehr Bürokratie und ein bisschen mehr demokratiepolitische Einrichtungen, denn nur Kärnten und die Steiermark und der Bund haben Anwaltschaften für Menschen mit Behinderung. In der Tirol ist das noch einem Landesvolksanwalt angegliedert. Die anderen Bundesländer haben so etwas gar nicht.
Naja, haben wir noch nie gehabt. Wie gesagt, das ist ja nicht. Also, wenn wir das jetzt machen, dann muss das wer machen. Und ich kenne keinen, der so. Also, ich glaube, dass da im Zweifelsfall wirst du das Occam's Razor, also man soll immer die naheliegendste Lösung bei Problemen vermuten. Und
Faulheit und Desinteresse, glaube ich, ist dann in solchen Fragen in der österreichischen Politik immer eine relativ sichere Bank. Also erst wenn man das fix ausschließen kann, sollte man zu weltanschaulichen Grundüberlegungen oder Verschwörungstheorien greifen.
Ja, und das war jetzt ehrlich schon ein wunderbarer Satz, mit dem ich glaube, können wir diese Folge schließen, weil den dieses
Nationalfeiertag,
Land
doch, ja.
Ja, es fasst diesen Nationalfeiertag, wobei unter dem der heuer gefeiert wird.
Wirklich ewig nicht mehr daran gedacht, aber wie ich noch klein war, gab es immer den Fit-Mach-Mit, den Fit-Wanderweg am Nationalfeiertag. Der ist irgendwie ausgestorben.
Ja, das ist damals ausgestorben, als Herbert Heinz Fischer Bundespräsident geworden ist. Zuvor war er nämlich Präsident der Naturfreunde und hat das noch irgendwie angeführt.
Ja.
Und dann, als er eben es angewechselt ist und alle parteipolitischen oder parteinahen Ämter hat abgeben müssen, haben die Naturfreunde das wirklich nicht mehr so intensiv bearbeitet.
Okay, aber
weißt du überhaupt, wer der aktuelle Präsident der Naturfreunde ist?
Das hast du mit erwischt.
Andreas Schieder.
Der schaut mir auf. Ein Naturfreund, wie sie nur im Wald wachsen können. Aber man könnte ja vielleicht die drei offensichtlich mittlerweile unnötigen Herkulesmaschinen zu Klettergärten umbauen und irgendwo vor Schulen oder Kindergärten aufstellen.
Ja, falls Sie andere interessante Beiträge zum Nationalfeiertag lesen wollen, schauen Sie mal auf www.kleinezeitung.at nach. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich da sicherlich was sehr Interessantes einfallen lassen. Wir wissen es noch nicht, weil wir jetzt 9 Tage früher aufgezeichnet haben, aber da ist noch einiges zu erwarten, behaupte ich jetzt einmal. Ihnen hier im Saal sage ich ein ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war kurzweilig. Jenen, die von außen zugehört haben, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht einen Wein anbieten haben können. Sie müssen sich offenbar selber einschenken.
Oder downloaden, mal was.
Ich sag nichts mehr, sag du noch was?
Ich möchte bitte wieder an die kompetente Fachkraft übergeben.
Tschüss und schleicht euch!